SRF 1.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
In der Maschinen-Elektrometallindustrie gehen jährlich abertausende Mitarbeiter in Pension. Swissmed-Präsident Hans Hess.
Die Situation ist eigentlich in der ganzen Industrie ähnlich. Rund 75% der Unternehmen beklagen einen Fachkräftemangel.
Wie will er ältere Fachkräfte länger im Arbeitsprozess halten? Im thurgauischen Arbon können die Einwohner etwas, was sonst noch niemand kann. Der Chef von Energie Arbon, Jürgen Knag.
Er weiß zum ersten Mal, was habe ich am Vortag eigentlich angestellt mit der Energie. Er setzt sich auseinander mit seinem Stromverbrauch.
Ein App zeigt, was es kostet, wenn er das Licht in der Wohnung nicht ausgeschaltet hat. In Portugal hinterließ die Eurokrise ihre Spuren. Und dennoch.
Somos de Europa toda o país mais preparado para passar pelas crises.
Wir sind in Europa das Land, das am besten vorbereitet ist, um eine Krise zu überstehen, sagt Alexandra Araújo. Sie leitet die Textilfirma LMA und sie gehört damit zu der Branche, die einen Weg aus der Krise gefunden hat. Wie? Das hören Sie heute im Trend. Am Mikrofon Susan Gieger. Gute Nachrichten gab es diese Woche von der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Die Branche war zufrieden mit dem Resultat des ersten halben Jahres. Die Umsätze sind gestiegen um über 4% und es gab auch wieder mehr Aufträge als vor einem Jahr. Dennoch sorgt sich der Branchenverband Swissmem um die Zukunft. Zum einen wegen den Konflikten in der Ukraine wie auch im Nahen Osten, dann aber auch wegen dem Mangel an Fachkräften. Jedes Jahr gehen 17.000 Mitarbeiter in Pension und nur 6.000 dieser Stellen können mit Lehrabgängern besetzt werden. Der Verband hat deshalb Ideen vorgestellt, wie er Fachkräfte rekrutieren kann. Er sieht Potenzial bei den Frauen und den Jungen. Aber nicht nur. Stefan Ulrich hat mit dem Swissmem-Präsidenten Hans Hess gesprochen.
Hans Hess, zu diesem einheimischen Potenzial gehören eben die älteren Arbeitnehmer, Leute ab 50. Wie wollen Sie denn dieses Potenzial besser ausschöpfen?
Also wir sehen auf der einen Seite, dass ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben irgendwo ihren Leistungspeak halt nicht erst mit 65 haben und es deshalb notwendig ist, dass die Unternehmer mit dieser Altersgruppe ab 50 auch Gespräche führen, wie sie denn ihren letzten Teil ihres Arbeitslebens bewältigen wollen. Wir sehen, dass durch gute Planung und auch durch weitere Ausbildung diese Menschen auch sehr gut weiter mitarbeiten können. Wir sehen auch, dass es notwendig ist, dass man vielleicht eine horizontale Veränderung macht und nicht mehr auf der Karriereleiter weiter nach oben steigt. Gesundheitsmanagement ist sehr wesentlich. Also es gibt verschiedene Punkte, auch die Chance, dass eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 65 hinaus arbeiten. Aber dazu braucht es auch noch gesetzliche Rahmenbedingungen im Beruf, BVG, Vorsorgegesetz, dass diese Chancen auch als Anreiz empfunden werden und die Mitarbeitenden quasi nicht bestraft werden dafür.
Also flexibleres Rentenalter wäre hier das Stichwort auch. Aber eben zu den älteren Arbeitskräften, die sind körperlich nicht mehr vielleicht ganz so fit, können nicht mithalten mit den Jungen. Könnte das auch heißen, ein etwas anderes Arbeitstempo. Könnte ja aber auch heißen, wir gehen mit dem Lohn ein bisschen runter, dafür müsst ihr nicht mehr die absolut volle Leistung bringen, ihr dürft etwas zurückstecken.
Ja, ich glaube, wenn der Leistungspeak überschritten ist und die Menschen vielleicht auch nicht mehr so viel arbeiten wollen, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann diese Arbeitszeit mehr flexibilisieren. Man kann vielleicht nicht mehr 5 Tage, sondern nur noch 4 Tage oder vielleicht auch nur noch 3 Tage in der Woche arbeiten. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Und auch ein wichtiger Teil ist, dass man das Know-how, das man sich in dieser langen Erwerbszeit angeeignet hat, an die Jungen weitergeben kann. Auch das ist eine wichtige und wertvolle Aufgabe für Eltern. Mitarbeitende.
Aber frühzeitige Pensionierungen, um dem Stress zu entgehen, dem Druck zu entgehen, das möchten Sie eher vermeiden?
Ja, wir möchten sicher, dass die Firmen hier eher zurückhaltender werden, weil die Firmen diese Arbeitskräfte auch brauchen. Aber eben, dass die Menschen sich auch in diesem letzten Arbeitsabschnitt ihres Lebens wohlfühlen, muss man die Arbeitsbedingungen etwas anpassen. Die Chefs geben vielleicht ihre Führungsaufgabe ab und unterstützen jüngere Führungskräfte. Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, wie diese Erfahrungen der älteren Mitarbeitenden eben an die Jungen weitergegeben werden kann.
Das war Swissmem-Präsident Hans Hess.
Trend.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So haben es die meisten Schweizerinnen und Schweizer mit dem Energieverbrauch. Anders die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Arbon am Bodensee. Als Erste in der Schweiz können sie ständig kontrollieren, wie viel Strom sie verbrauchen, dank einer App auf dem Smartphone. Die Idee dieses innovativen Messinstruments: bewusste Konsumenten senken ihren Stromverbrauch. Klaus Ammann erklärt, was die neue App kann und was nicht.
Zeig mir deinen Stromverbrauch und ich sag dir, wer du bist oder zumindest wann du am Morgen die Lichter anmachst, am Mittag den Herd einschaltest und wann die Waschmaschine bei dir läuft. Die neue App von Arbon Energie zeigt dem Nutzer auf einem Balkendiagramm, wie viel Strom er im Verlaufe des Tages braucht. Wer die Grafiken studiert, merkt zum Beispiel auch, dass er während den Ferien das Licht im Keller brennen ließ oder dass der alte Tumbler noch mehr Strom frisst als gedacht. In diesen Erkenntnissen sieht Jürgen Knag, Geschäftsführer von Arbon Energie, den großen Gewinn für den Kunden.
Er weiß zum ersten Mal, was habe ich eigentlich angestellt mit der Energie? Wieso ist jetzt der Balken höher, tiefer? Er setzt sich auseinander mit seinem Stromverbrauch.
Und wer sich mit seinem Stromverbrauch auseinandersetzt, so die Hoffnung, der oder die überlegt sich, wo noch Potenzial zum Sparen ist. Zum Stromsparen mit effizienteren Geräten zum Beispiel oder zum Geldsparen, indem ein Gerät nur dann eingeschaltet wird, wenn der Strom günstig ist. Aktuell, mit den rekordtiefen Strompreisen, seien die Anreize dazu gering, räumt Jürgen Knag ein. Aber
der Strompreis, der wird in Zukunft steigen. Zum Beispiel, wenn die Kernkraftwerke abgeschaltet werden, dann steigt der Strompreis unweigerlich. Und dann wird er schon sparen wollen.
Ob das so stimmt oder ob die steigende Produktion erneuerbarer Energie den Ausfall der Atomkraft kompensiert, sei dahingestellt. Ebenso ungewiss ist, wie viel die Arboner Bevölkerung dank der neuen App konkret spart. Klar ist, dass in Arbon jede und jeder immerhin jederzeit wissen könnte, wie hoch die Stromkosten gerade sind. An den meisten anderen Orten erfahren die Verbraucher dies nur einmal pro Jahr, wenn die Rechnung ins Haus flattert. Stromverbrauchsmessungen in Echtzeit sind in Arbon nur deshalb möglich, weil die Stadt am Bodensee als erste der Schweiz alle Haushalte mit sogenannten Smart Meters ausgerüstet hat, mit intelligenten Stromzählern also, die der Zentrale im Viertelstundentakt den Verbrauch melden. Das ist nicht nur für den Verbraucher interessant, sondern und wohl vor allem für den Energieversorger selbst. Dank den exakten Daten kann Arbon Energie viel genauer prognostizieren, wann, wo, wie viel Strom gebraucht werden wird und diesen Strom auf dem Markt dann einkaufen, wenn er am günstigsten ist. Diese Einsparungen behalte Arbon Energie jedoch nicht für sich, verspricht Geschäftsführer Jürgen Knag.
Wir sind AG, 100%. Ein Eigentum der Stadt und wir gucken, dass wir das auch weitergeben den Kunden.
Das Beispiel Arbon Energie zeigt, dass viele Energieversorger große Anstrengungen unternehmen, um auf die Veränderungen auf dem Energiemarkt zu reagieren und um die Kunden so an sich zu binden, dass sie auch bleiben, wenn sie irgendwann einmal frei wählen können, von wem sie den Strom beziehen möchten. Die neue App ist darum nicht zuletzt ein Instrument zur Kundenbindung.
Klaus Ammann. Gleich geht es weiter mit Portugal. Das Land gehörte während der Eurokrise zu jenen Staaten, die unter den EU-Rettungsschirm flüchten mussten. Krise pur, dürfte man meinen. Doch es gibt auch Branchen, die einen Weg aus der Krise gefunden haben. Zum Beispiel die Textilindustrie. Das Geschäftsgeheimnis, das lüften wir gleich nach weiteren Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Klaus Bonanomi.
$16,6 Milliarden. Mit diesem Betrag büßt die Bank of America für ihre zweifelhaften Hypothekargeschäfte, die als Mitauslöser der großen Finanzkrise von 2008 gelten. Die Bank of America hat sich nun mit der US-Justiz geeinigt. Sie zahlt eine Buße von $9,6 Milliarden und hilft zusätzlich Schuldnern mit $7 Milliarden. Der Schweizer Reisekonzern Kuoni hat im ersten halben Jahr 14 Millionen Franken Verlust eingefahren. Der Umsatz sank um 6% auf 2,5 Milliarden, unter anderem wegen Krisen in Ägypten, Kenia oder Thailand. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Kuoni-Konzernchef Peter Meyer auf den nassen Sommer in der Schweiz.
Also ich lebe natürlich auch in der Schweiz, in dem Sinne bin ich auch betroffen von diesem Wetter, aber natürlich von der Geschäftsseite her anschaue, es gibt viele Leute, die entweder kurzfristig verreisen wollen oder unsere Buchungsstände, die wir hier sehen für die Herbstferien, so Ende September, Anfang Oktober, sind sicher sehr gut.
Swisscom hat im ersten Halbjahr trotz mehr Umsatz etwas weniger verdient, nämlich noch 800 Millionen Franken. Der Umsatz wuchs um 2% auf 5,7 Milliarden Franken. Die Preissenkungen, etwa beim Roaming, wurden mehr als kompensiert durch den Zuwachs an neuen Kunden.
Trend, Thema.
Vom Portugal hat man in den vergangenen Jahren vor allem dann gehört und gelesen, wenn etwas nicht funktionierte. Von zu hohen Schulden war die Rede, von Firmenschließungen, von Arbeitslosigkeit und jüngst von der Krise der Banco Espírito Santo. Und Portugal musste sich eine strenge Diät verordnen. Sparen, tiefere Löhne, höhere Steuern und viele Stellen wurden gestrichen. Tatsächlich aber hat selbst in der Krise vieles funktioniert. Es sind neue Unternehmen gegründet und alte neu organisiert worden. Mit auffallendem Erfolg ist das in einer der traditionellsten Branchen des Landes passiert, im Textilsektor. Der sieht heute ganz anders aus als vor 5 oder 10 Jahren. Und viele sagen, das sei erst der Anfang. Martin Durer berichtet aus Nordportugal.
Politiker lieben den Superlativ. Er ist nicht zu überbieten.
Nós hoje, no nível texto, somos líder mundial e concorremos já não é com a China. A China não é um
Im Textilbereich sind wir Weltleader, sagt Paulo Cunha, der Stadtpräsident von Famalicão im Norden Portugals. Und dann schiebt er nach, China ist keine Konkurrenz, China ist unser Kunde. Wir exportieren nach China und in die ganze Welt, in die USA, nach Lateinamerika und natürlich in die europäischen Länder. Weltleader und China ist unser Kunde, so tönen Sieger. Paulo Cunhas Erfolgsgeschichte ist ein guter Werbespot für seine Region, aber die Wirklichkeit hat mehr Schattierungen. Zuerst einmal gehört zur strahlenden Gegenwart eine düstere Vergangenheit. Pedro Silva ist als Direktor der Firma Sonigarla einer der heute erfolgreichen Sporttextilfabrikanten. Er schildert die Vergangenheit sehr bildhaft.
Nós aqui em Portugal éramos como os antigos copistas.
Früher arbeitete die Branche wie die alten Kopisten, die nicht lesen und nicht schreiben konnten, aber dennoch Buchstaben malten. Sie kopierten, was sie sahen, ohne zu verstehen, was sie taten. Hier war es sehr ähnlich, wenig Entwicklung. Da kam einer von außen, legte ein Produkt vor und fragte, kannst du das herstellen? Antwort, ja, kann ich. Man legte einen Preis fest und das war's. Man kopierte. Und das war auch einmal eine Erfolgsgeschichte, lange sogar. Noch 1995 beschäftigte die Branche 300.000 Angestellte und fabrizierte 30% der portugiesischen Exporte. Heute machen Textilien noch einen Zehntel der Ausfuhren aus und Arbeit finden weniger als die Hälfte von damals, noch etwas mehr als 120.000 Menschen. Die Textilkrise begann vor 20 Jahren, aber so richtig durchgeschlagen habe sie erst in diesem Jahrhundert, sagt Paulo Vaz, der Präsident des Textilfabrikantenverbandes ATP.
Por causa da abertura dos mercados e da China, que realmente obrigou que muitas empresas desaparecessem.
Die uneingeschränkte Öffnung der Weltmärkte ab 2005 hat hier viele in den Ruin getrieben. Andere orientierten sich neu und stellten auf anspruchsvollere Textilien um. Diese Unternehmen setzten auf technologische Innovation, auf Design, auf neue Marken. Heute ist Qualität die Hauptsache, sagt Paulo Vaz. Auf der Preisebene sind wir mit unseren Löhnen nicht mehr wettbewerbsfähig. Diese Rechnung hat man auch in Rebordeus gemacht, einem Dorf nordwestlich der Hafenstadt Porto. Hier ist der Sitz der Textilfirma LMA.
Portugal tem mão de obra 8 vezes mais barata do que a alemã, 4 vezes mais barata do que a francesa, mas mesmo assim comparado com a Ásia.
Portugals Löhne sind auf einem Achtel des deutschen Niveaus. Sie machen einen Viertel der französischen Löhne aus. Sie sind tief, aber verglichen mit asiatischen Ländern sind unsere Arbeitskräfte teuer, sagt Alexandra Arujo, die das Unternehmen führt. Es blieb uns und anderen Betrieben kein anderer Weg, als neue Maschinen anzuschaffen und mit viel weniger Personal zu arbeiten. So verkaufen wir heute mehr und sind produktiver geworden.
A partir de 2004, 2005, 3 oder 4 dos nossos grandes clientes foram embora. Pegaram nas suas estruturas e deslocaram-se.
Ab etwa 2004, 2005 verloren wir einige große Kunden. Die haben sich direkt in China niedergelassen, wo sie billiger beliefert wurden. Wir waren ganz im Geschäft mit Sportbekleidung, aber das ging nicht mehr. Unser Umsatz brach um 40% ein. Wir mussten diversifizieren und geschäften jetzt mit Modekonzernen wie Inditex. Wir produzieren große textile Werbeflächen, Gerüstverkleidungen und so weiter. Es ist noch die gleiche Fabrik, aber wir arbeiten für ganz andere Kunden. Die Firma wurde vor wenigen Jahren kopfgestellt und Alessandra Ruscio schildert das, als wäre alles ganz einfach gewesen. Aber es hat auch schlaflose Nächte gegeben. Allerdings im Büro, nicht im Bett, sagt Manuel Barusch. Auch er sitzt in der Geschäftsleitung.
É uma questão de ir ao mercado e saber o que é que o mercado está a procurar, que nós possamos fazer.
Wir mussten den Markt untersuchen und herausfinden, was gefragt war und was wir mit unseren Mitteln herstellen konnten, wo nicht andere schon vor uns waren und darum einen Vorsprung hatten. So entdeckten wir Nischenmärkte.
E aí surgiram, como é natural, uma série de focos, nichos de negócio.
Zu den neuen Märkten gehörten Textilien für die Autoindustrie, aber auch speziell widerstandsfähige Schutzanzüge. Wir haben schon mehrere europäische Polizei- und Feuerwehrkorps ausgerüstet. Wir haben Textilien zum Schutz gegen Moskitos im Programm. Ein Arzt zum Beispiel, der in Angola arbeitet, muss Kleider haben, die Moskitos abwehren, um sich schützen zu können gegen Malaria. Nicht alle waren so beweglich im Norden Portugals. Viele waren mit alten Karten unterwegs in einer völlig verwandelten Landschaft. Das ging einige Zeit noch. Nicht gut, aber es ging. Die globale Finanzkrise von 2008 aber war für die völlig veralteten Unternehmen das Aus. Von den Banken war kein Geld mehr zu haben. Pedro Silva, Direktor der Firma Sonicarla, stand immer vor verschlossenen Türen, wenn er Hilfe suchte.
In certa altura, eu cheguei a recorrer.
An einem bestimmten Punkt musste ich bei verschiedenen Institutionen vorsprechen und um Unterstützung bitten. Umsonst. Sie hatten kein Vertrauen in mich, in das Unternehmen, in die Chancen auf diesem Markt. Und heute sage ich mit viel Stolz, hier stehen wir und haben Erfolg, ohne dass wir dazu von irgendeiner Seite auch nur die geringste Hilfe erhalten hätten. Nicht von Banken, nicht von Förderprogrammen der EU oder unseres Staates. Pedro Silva war ein Neueinsteiger in der Branche, für viele wohl ein Abenteurer, der 2010 mitten in der Krise ein altes Textilunternehmen kaufte. Mit eigenem Geld und mit Hilfe von Investoren aus seinem Umkreis. Er übernahm das Erfolgsstück der alten Firma Sonicarla, die nahtlose Produktion, Sportbekleidung aus einem Stück. Und er revolutionierte sie mit sehr viel zusätzlicher Technologie. Er entwickelt Prototypen für internationale Spitzensportler und produziert auf dieser Basis günstigere Stücke für den Massensport. Vergleichbar mit der Autoindustrie, sagt Silva. In jedem Auto stecke heute Technologie, die auf der Formel-1-Piste erprobt wurde.
Es gibt viele Funktionalitäten, desde der Kompression, die própria Kompression, portanto, Sustentabilität muskular.
Bei der Ausrüstung für Läufer gibt es verschiedene Eigenschaften, die wir berücksichtigen müssen. Das Textilgewebe muss eng anliegen und die Muskeln komprimieren. Das erhöht deren Leistungsfähigkeit. Feine Rippen massieren die Muskeln bei jeder Bewegung. Es gibt die Möglichkeit, Textilien mit antibakteriellen Eigenschaften auszustatten oder sie wärmeregulierend zu konzipieren mit Milchfasern und vieles mehr. Solche Eigenschaften können als Oberflächenbehandlung zugefügt werden oder sie können in der eigentlichen Phase enthalten sein, sagt Silva. Das ist dann der Bereich der Nanotechnologie. All das ist Teil unserer Forschung. Das ist eine Art Textildoping, aber ganz legal. Und Silva ist damit Teil einer ganz neuen portugiesischen Textilbranche. Für diese bedeutet Fortschritt, anderen um eine Länge voraus zu sein und nie auszuholen. Die Asiaten, sagt Silva, sind weniger innovativ, aber sie sind extrem wach und schnell.
Já conseguimos sentir concorrência por parte dessa área, dessa zona geográfica.
Wir fangen bereits an, Konkurrenz aus Asien zu spüren. Wir wissen, dass ein Produkt, nachdem wir es auf dem Markt lanciert haben, nach 8 bis 10 Monaten von der Konkurrenz kopiert wird. Wir können dem nicht ausweichen, aber wir wissen, dass wir in der Forschung und der Entwicklung voraus sind. Die asiatischen Konkurrenten kopieren, während wir weiterentwickeln. Silva ist selbstbewusst, aber er bleibt auf dem Boden. Wir sind besser geworden, sagt er, aber wir liegen noch weit hinter Konkurrenten wie Deutschland zurück. Es braucht noch viel Anstrengung. Dass die Textilbranche Portugals die Krise hinter sich hat und wachsen wird, ist für Silva aber sicher. Ohne Zweifel, sagt er. Und er sagt es 5-mal.
Sem dúvida.
Portugals Textilbranche wächst wieder und wird weiter wachsen. Das sagt der Unternehmer Pedro Silva. Und das sagt auch einer, der die Branche bestens kennt. Brash Costa, der Direktor des Textilforschungsinstituts CITEF. Sein Haus hat hunderten Unternehmen den Weg in eine neue Zeit gewiesen und gehört zu den führenden Textilforschungsinstituten Europas. Martin Durer hat Brash Costa in Famalicão getroffen.
Das Gespräch beginnt mit einem Kopfschütteln. Nein, widerspricht Brash Costa, vom Untergang der Textilbranche Portugals sei nicht die Rede gewesen, als die Weltmärkte vor 10 Jahren geöffnet wurden. Aber einige hätten diesen Untergang herausgefordert damals. Ironisch erinnert er an Rezepte, die herumgeboten wurden, als die Textilfabriken reihenweise schließen mussten.
Houve teóricos que o disseram. Vamos matar o setor têxtil, vamos criar uma indústria de eletrónica.
Es gab Theoretiker, die vorschlugen, den Textilsektor ganz fallen zu lassen und dafür auf Elektronik zu setzen. Hätten wir auf sie gehört und hätten wir diesen Schritt auch geschafft, was eine andere Frage wäre, stünden wir heute mit Ländern im Wettbewerb, die einen DVD-Player für 15 oder 20 Euro herstellen. Einen Herrenanzug zum Beispiel verkaufen wir immer noch für 400, vielleicht 500 Euro. Costa findet die Vorstellung weltfremd. Man könne jede Industrie irgendwo einpflanzen.
Caberá a cada uma das regiões perceber onde é que tem as suas competências, onde é que tem a sua cultura nesta região.
Man muss sich bewusst sein, wo man seine besonderen Stärken, wo man traditionelle, kulturelle Vorteile hat. Denn es ist nicht einfach, eine Industrie in einer Gegend zu etablieren, die den traditionellen, kulturellen Bezug dazu nicht hat. Die Textilbranche hat den in Portugals Norden und hat auch darum immer wieder überlebt. Aber Tradition und Kultur garantieren den Erfolg nicht allein. Es braucht mehr. Costas Institut CITEF war zentral für den neuen Aufschwung der Branche. Es hat zahllose Unternehmen auf Technologiekurs gebracht. Für Spezialtextilien, die im Bausektor gebraucht werden, in der Flug- und Autoindustrie, in der Medizin und so weiter. Und CITEF liefert weiter das Wissen, das die Unternehmen brauchen, um ajour zu sein.
Wir haben ein System der Intelligence. Que é System completamente intrusado dentro da nossa estrutura, isto é.
Die Abteilung Technology Intelligence erlaubt uns, immer zu wissen, was technologisch passiert auf der Welt. Wir müssen Initiativen ergreifen können. Den Markt kennen die Unternehmen besser, aber in der Technologieentwicklung ist es für eine weltweit vernetzte Institution wie uns einfacher, den Überblick zu haben und neue Entwicklungen zu erkennen. Die Textilexporte nehmen wieder zu und in den USA, sagt Costa, sei Made in Portugal heute schon eine Garantie für hohe Qualität. Die Unternehmen seien viel effizienter organisiert als früher, ein Beweis dafür die enorme Flexibilität.
Portugal ist ein dos países que tem o lead time mais baixo do mundo. Estou a falar do setor têxtil e do setor do vestuário.
Portugal gehört zu den Ländern mit der kürzesten Lead Time. Damit bezeichnet man die Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung. Ein Preisfaktor, ganz klar. Das haben wir nicht erreicht, weil wir viel Sonne haben, weil wir Portugiesisch reden oder Rotwein trinken. Nein, wir haben es erreicht, weil wir viel Arbeit in dieses System gesteckt haben. Der spanische Textilgigant Inditex etwa setzt oft äußerst knappe Fristen, hört man. Unternehmer berichten, zwischen dem Entwurf eines Kleides bis zur Auslieferung in die Ladenlokale in aller Welt dürften oft nicht mehr als 3 bis 4 Wochen vergehen. Das ist eine sehr kurze Zeit. Portugal schafft das. In einem Tag liefert eine Firma den Faden. 1-2 Tage später ist der Stoff in einer zweiten Fabrik fertig gewoben, kommt in einer dritten Fabrik in die Konfektion, wo die Kleider zugeschnitten und genäht und dann verladen werden. 2-3 Mal pro Tag haben portugiesische Camions Inditex im spanischen Galizien als Ziel. Es wird gearbeitet, es wird investiert und es wird Geld verdient. Portugals Textilsektor ist wieder auf besseren Wegen. Aber Portugal ist auf diesen Erfolg schlecht vorbereitet. Die Unternehmen kämpfen mit Problemen, zu deren Lösung sie wenig beitragen können. Und die just mit ihrem erfolgreichen technologischen Wandel zu tun haben. Oft fehlt das qualifizierte Personal.
Das Problem strukturell, das Portugal hatte, war ein Mal-Planiment der Offertes der Kurssuperiors.
Das strukturelle Problem besteht darin, dass das Kursangebot der Universitäten und Fachhochschulen schlecht geplant wurde. Jede Universität bietet Kurse für Journalisten an, weil es dafür nur ein Blatt Papier und einen Bleistift braucht. Um Ingenieure auszubilden, braucht es mehr. Das ist komplizierter und teurer. Es gab keine Anreize, sagt Costa. Es gab keine Koordination.
Todas as semanas nós temos pedidos para engenheiros textos, para as empresas do setor, ou engenheiros químicos.
Jede Woche suchen wir Textilingenieure oder Chemieingenieure. Wir finden sie nicht. Und wenn wir von der nächst tieferen Ebene reden, Laboranten zum Beispiel, finden wir sie auch nicht. Nein, die sind nicht emigriert. Sie wurden gar nicht erst ausgebildet. Es gibt welche, aber die Nachfrage ist viel größer. Wir bilden nicht aus nach der erwartbaren Nachfrage auf dem Markt, sondern eher nach den Wünschen meist schlecht informierter Jugendlicher. Gegenwind. Er mag bremsen, aufhalten kann er die neue Textilindustrie kaum. Aber Brás Costa bleibt vorsichtig.
Nós não vamos manter crescimentos de 14% ao ano nas exportações. Não vamos. Há limites, para tudo há limites.
Heute wachsen wir wieder, aber ich sage meinen Freunden jeweils, macht euch keine Illusionen. Unsere Exporte wachsen nicht 14% jährlich. Alles hat Grenzen. Wir stehen immer noch in einer Schlacht. Was Costa sagt, heißt, der Branche steht kein schwungvoller Höhenflug bevor, sondern ein anstrengender Marsch. Immerhin aufwärts.
Martin Duro berichtete aus Portugal über den Weg der Textilbranche aus der Krise, der auch ganz leicht an die Geschichte dieser Branche in der Schweiz erinnert. Neue Wege, neue Ideen, neue Trends in der Welt der Wirtschaft. Das hören Sie wieder in einer Woche, gleicher Sender, gleiche Zeit.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Guten Morgen, bei uns SRF 1, bald ist es.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.